NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Holger Senzel und das sind unsere Themen. Das Terrorwettrennen. Al-Qaida bekennt sich zu Pariser Anschlag. Der Prophet weint. Charlie Hebdo erscheint in Millionenauflage. Kein Personalausweis für Dschihadisten. Kabinett beschließt schärfere Sicherheitsgesetze. Gebildete Mittelschicht. Erste Umfrage zu Pegida-Teilnehmern. Schrottanleihen für die Euro-Rettung. Europäischer Gerichtshof billigt Krisenpolitik. Speerspitze der NATO. Generalsekretär Stoltenberg bei Kanzlerin Merkel. Und Gasalarm im All. Amerikanischer Teil der ISS-Raumstation musste geräumt werden. Für einen geistig gesunden Menschen ist es schwer vorstellbar, dass jemand tatsächlich stolz darauf sein kann, wehrlose Menschen über den Haufen zu schießen. Tatsächlich liefern sich islamistische Terroristen eine Art Wettrennen der Grausamkeiten. Und da hat Al-Qaida jetzt gegenüber IS scheinbar einen Punkt Vorsprung erzielt. Al-Qaida in Jemen bekannte sich in einem Video zu den Anschlägen in Paris. Es gibt aber Zweifel an diesem Bekennerschreiben. Aus Kairo, Carsten Kühntop.
Die Echtheit des Videos lässt sich nicht überprüfen. Doch das, was Nasser al-Ansi, einer der Anführer von Al-Qaida im Jemen, behauptet, scheint zu dem zu passen, was bisher über die Qurashi-Brüder in Paris bekannt ist. Der Überfall war die Tat des jemenitischen Ablegers von Al-Qaida. Ansi.
Amma an Ghazwati Paris al-Mubaraka.
Bezüglich der gesegneten Schlacht von Paris. Wir übernehmen die Verantwortung für diese Operation, die aus Rache für den Propheten Mohammed geschah. Wir taten dies in Übereinstimmung mit dem Befehl Allahs, als Unterstützung für seinen Propheten und auf Anordnung unseres Emirs, des großzügigen Scheichs Ayman al-Zawahiri und im Willen des Scheichs Osama bin Laden folgend. Ansi sagt, Al-Qaida im Jemen habe das Ziel für die Tat ausgewählt, den Plan erstellt und die Aktion dann finanziert. Ausdrücklich warnt Ansi vor weiteren Tragödien und Terror. Frankreich gehöre der Partei des Satans an. Das Land verübe die gleichen, so wörtlich Verbrechen gegen die Muslime wie die USA. Wohl ein Verweis auf den französischen Militäreinsatz in Mali. Ansi ist kein Unbekannter, sondern war ein enger Vertrauter von Osama bin Laden. Al-Qaida im Jemen entstand 2009 aus dem Zusammenschluss des jemenitischen und des saudischen Zweigs des Terrornetzwerks. Für die USA gilt die Organisation seit langem als der gefährlichste Ableger von Al-Qaida. Die beiden Qurashi-Brüder hatten laut Augenzeugen beim Überfall auf Charlie Hebdo angegeben, im Auftrag von Al-Qaida im Jemen gehandelt zu haben. Einer von ihnen soll in einem Ausbildungslager im Jemen trainiert worden sein. Afzal Ashraf, Terrorexperte bei der britischen Denkfabrik RUSI, bezweifelt jedoch, dass der Charlie Hebdo-Angriff auf das Konto von Al-Qaida im Jemen geht. Ashraf sieht viele Widersprüche und Ungereimtheiten. Die beiden Brüder haben ihre Tat mit Amedi Coulibaly koordiniert oder standen zumindest in Kontakt mit ihm. Und der erklärte, dass er sich dem Islamischen Staat verschrieben habe. Aber der IS und Al-Qaida sind Rivalen. Sie führen Krieg gegeneinander. Jetzt heißt es in diesem Video, Al-Qaida im Jemen widme Paris dem Chef der Organisation Ayman al-Zawahiri. Zawahiri braucht Werbung für sich, braucht Relevanz. Weil er selbst kaum noch relevant ist, hat sich der Chef der IS-Miliz zum Kalifen ausgerufen. Aus Ashrafs Sicht ist es also denkbar, dass Al-Qaida im Jemen nur Trittbrettfahrer ist und versucht, eine aus Sicht von Dschihadisten weltweit ungeheuer erfolgreiche Gewalttat für sich zu reklamieren. Von Al-Qaida oder dem IS inspiriert zu handeln, sei das eine, sagt Ashraf. Dass diese Organisationen aber wirklich Terroranschläge wie die in Paris planen und erfolgreich verüben können, das sei das andere.
Mohammed, der Prophet, weint und bekennt, je suis Charlie. Der Iran verurteilte die neueste Ausgabe des französischen Satiremagazins als provokative Geste und für Moslems verletzend. Aber das überrascht nicht wirklich. Gottes Staat und Spott, das geht nicht zusammen. Und natürlich kann man geteilter Meinung sein, wo Satire anfängt und Geschmacklosigkeit beginnt. Aber genau das macht natürlich eine freie, offene Gesellschaft aus, dass sie das aushält. 60.000 Exemplare wurden von Charlie Hebdo vor dem Mordanschlag monatlich verkauft. Jetzt reichten noch 3 Millionen nicht. Aus Paris, Barbara Kostolnik.
Alle wollen Charlie. Der Run auf die insgesamt 700.000 Exemplare des heutigen Morgens setzte ein, kaum dass die ersten Kioske geöffnet hatten. Und längst nicht alle waren so erfolgreich wie dieser Käufer in Marseille.
La boutique où j'étais là ne l'avait plus.
Der erste Laden hatte keine Zeitung mehr, die waren alle reserviert. Dann bin ich weitergelaufen und hatte Glück und habe eine ergattert. Glück oder gute Kontakte zu seinem Kioskbetreiber brauchte man auch. Charlie Hebdo, in den alten Zeiten vor dem Anschlag mit 60.000 Exemplaren auf dem Markt, war heute der gefragteste Titel. Und den allermeisten erging es so wie dieser Frau. Ich habe drei Kioske abgeklappert, kein Charlie, nirgends. Es ist wichtig, die Zeitung zu kaufen. Die Je suis Charlie-Bewegung muss weiterleben. Auch die Zeitung Charlie wird vorerst weiterleben. Die Spenden fließen reichlich. Über 3 Millionen Euro sind bereits zusammengekommen. Und weil nun noch mehr Exemplare gedruckt werden, wird auch das viel Geld bringen. Eigentlich sind wir von 1 Million ausgegangen, sagt Patrick André vom Vertrieb. Dann waren es 3, nun sind wir bei 5 Millionen. Das ist schlicht außergewöhnlich. Der Gast von Charlie scheint sich weiterhin auch förderlich auf die französischen Politiker auszuwirken. Kein Streit bislang. Auch bei der heutigen Fragestunde ging es zivilisiert zu. Die Bildungsministerin gab freimütig Versäumnisse zu. In vielen Schulen hätten sich Parallelgesellschaften gebildet mit den Feindbildern Judentum und Republik. Es gab diese Vorfälle während der Schweigeminute für die Opfer der Terroristen, dass Schüler gepöbelt haben. Wir werden keinen einzigen dieser über 100 Vorfälle auf die leichte Schulter nehmen. Französische Behörden haben bereits in über 50 Fällen juristische Schritte wegen Verherrlichung von Terrorakten eingeleitet. Unter anderem wurde der bekannte Provokateur und Komiker Dieudonné festgenommen. Dieudonné war schon oft durch antisemitische Parolen bei seinen Bühnenauftritten aufgefallen. Für seinen Anwalt ist die Festnahme ein Skandal. Das ist wirklich unerhört, was hier passiert. Letzte Woche haben noch alle die Meinungsfreiheit im Munde geführt. Und das Erste, was passiert ist, dass man meinen Mandanten festsetzt. Das ist maßlos überzogen. Nun stellen sich in Frankreich viele die Frage, gilt Meinungsfreiheit wirklich für alle? Und wo ist die Grenze zur Volksverhetzung? Der Staatspräsident hat sich unterdessen auf den Flugzeugträger Charles de Gaulle begeben, um der Armee seine Neujahrswünsche zu überbringen. Und natürlich waren auch dort die Anschläge ein Thema. Innerhalb von nur 3 Tagen haben wir im Inland statt 1.000, 10.500 Soldaten, die auf den Straßen patrouillieren. Und das alles ist schnell und reibungslos geschehen. Das zeigt, die Armee kommt ihrem Auftrag hervorragend nach, das Land zu beschützen. Ein Zeichen an die Feinde Frankreichs und eines an das Land selbst. Der Präsident ist wild entschlossen, Frankreich wird nicht einknicken gegenüber dem internationalen Terrorismus.
Nein, die Terroristen von Paris haben Charlie Hebdo nicht getötet. Und die Millionenauflage eine Woche nach dem Massaker zeigt, dass der Bleistift womöglich tatsächlich mächtiger ist als die Kalaschnikow. Ein Gastkommentar im Echo des Tages von dem französischen Kabarettisten Emmanuel Peter Favy, bekannt als Alphonse.
Je suis Charlie. Ich bin Charlie. Du bist Charlie. Ja, jetzt sind wir alle Charlie. Und übrigens, viele fragen mich, sag mal, wir sind gerne Charlie, aber was ist eigentlich Charlie Hebdo genau? Ist es in Frankreich wirklich so wichtig? Wissen Sie, als Jugendliche in Frankreich, es gab 2 Zeitschriften, die am wichtigsten waren. Es war Playboy und Charlie Hebdo. Nicht, dass wir das immer gekauft haben, nein, aber immer als einer das dabei hatte, haben wir alle über die Schulter geguckt. Und dann wurden wir älter. Playboy haben wir weggelassen, aber Charlie Hebdo nicht. Nein, in Charlie Hebdo haben wir immer mal wieder reingeguckt und dann haben wir uns darüber ausgetauscht. Wir haben uns auch gestritten, wenn du das denkst, dann bist du ein Arsch. Nein, das bist du. Und am Ende haben wir dann zusammen gelacht. Es ging nie darum, immer einverstanden mit Charlie Hebdo zu sein. Es ging darum, dass Charlie Hebdo ein Ausdruck der Freiheit ist. Es ging darum, dass in Charlie Hebdo war alles möglich. Und das war für uns wichtig. Wir waren sogar stolz drauf. Und dann kam das. On a tué Charlie. Wir haben Charlie getötet. Das hat einer der Terroristen auf der Straße in Paris gerufen, direkt nach dem Anschlag. On a tué Charlie. Wir waren fertig. Aber seit heute wissen wir, nein. Nein, du Idiot, ihr habt Charlie eben nicht getötet. Ihr habt Menschen getötet, aber Charlie nicht. Charlie Hebdo lebt weiter und das war verdammt wichtig. Mal ehrlich, als die Überlebenden der Redaktion gesagt haben, nächsten Mittwoch gibt es ein Heft, habe ich gedacht, wie sollen die das schaffen? Das geht gar nicht. Und ich habe sogar befürchtet, und ich war nicht allein, ganz viele haben das befürchtet, es wird eine langweilige Trauerausgabe sein. Möglicherweise sehr bewegend, gar keine Frage, aber irgendwie passt das gar nicht zu Charlie Hebdo. Und jetzt ist die da. die heutige Ausgabe. Und tolle Nachricht, es ist wie immer. Gut, es ist was Besonderes, gar keine Frage. Es geht auch gar nicht anders. Aber es ist frech, es ist respektlos, es ist lustig. Und das alles ohne Hass. In einem Wort, es ist Charlie. Und wie immer, jeder sagt, was er darüber denkt. Einige lieben das und die sagen, wow, toll. Andere hassen das und die schreien es rum. Und das hat einen Namen. Das heißt Liberté. Freiheit. Und jetzt bleibt noch eine Frage. Was machen wir aus dieser Freiheit? Was machen wir aus diesem sehr besonderen Moment? Ja, wir spüren das alle. Gerade nach dem großen Demo am Sonntag. Wir leben jetzt wirklich einen sehr besonderen Moment. Aber wie geht's weiter? Wissen Sie, ich bin von einer Sache überzeugt. Wir haben alle in uns Intelligenz. Gut, ich weiß, bei einigen ist es ein bisschen versteckt, aber wir haben es alle. Ich weiß das. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ob von Gott, von Allah, von Krishna, vielleicht ist es sogar nur ein Zufall, ich weiß es nicht. Aber wir haben alle in uns Intelligenz. Und jetzt hätte ich einen Vorschlag. Lasst uns das benutzen.
Ein Gastkommentar im Echo des Tages von Emmanuel Peter Favy, bekannt als Alphonse. Wir lassen uns von Terroristen nicht unsere Lebensart verändern. Königin Elisabeth hat das gesagt nach den U-Bahn-Anschlägen von London 2005. Sicherheit und Freiheit, das gilt es immer abzuwägen. Und gerade die Briten schießen dabei nach Ansicht vieler Kritiker mit ihren geplanten neuen Antiterrorgesetzen übers Ziel hinaus. Deutschland reagiert bislang eher maßvoll auf die islamistische Bedrohung. So soll Extremisten der Personalausweis entzogen werden dürfen, beschloss heute das Bundeskabinett. Aus Berlin, Dietmar Riemer.
Wir wollen nicht, dass aus Deutschland der Terrorismus nach Syrien oder den Irak exportiert wird. Und wir wollen nicht, dass Menschen, die dort in Kämpfe verwickelt waren, wieder einreisen und in Deutschland Anschläge begehen.
Begründete Bundesinnenminister Thomas de Maizière, CDU, die Absicht der Bundesregierung, in Zukunft nicht nur Reisepässe, sondern auch Personalausweise entziehen oder versagen zu können. Wer fällt nun unter diesen in Frage kommenden Personenkreis? Im Gesetzestext des Entwurfs der Bundesregierung heißt es unter anderem, ein Personalausweis kann entzogen oder versagt werden, wenn der Betroffene nach den Regeln des Strafgesetzbuches einer terroristischen Vereinigung angehört oder diese unterstützt. Ferner, wenn er Gewalt zur Durchsetzung international ausgerichteter politischer oder religiöser Belange anwendet oder die Gewaltanwendung unterstützt. Die Behörden entscheiden im Einzelfall, ob der Personalausweis entzogen wird und stellen dann ein Ersatzpapier aus, das allerdings nur zur Personenidentifikation dient.
Auf diesem Ausweis ist vermerkt, dass der Betreffende nicht berechtigt ist zum Verlassen Deutschlands, sodass jeder Grenzbeamte im Schengen-Außengebiet weiß, um wen es geht. Und das dient der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland.
Gegen die Einzelfallentscheidung der Behörde ist natürlich der Verwaltungsgerichtsweg möglich. De Maizière verteidigte diese weitgehende Maßnahme mit dem Hinweis,
auch dieses Gesetz wird die Ausreise und Wiedereinreise nicht vollständig verhindern können. Es gibt kein Allheilmittel gegen den Terror. Aber wir haben die verdammte Pflicht, alles zu tun, was in unseren Kräften steht, um die Gefahr von Terroranschlägen und der Beteiligung Deutscher daran im In- und Ausland zu vermindern.
Der Ausweisentzug soll bis zu 3 Jahre gelten können. Kritik an den Plänen der Bundesregierung kommt aus der Opposition. Die Innenexpertin der Linkspartei Jelbke warnte vor einer Stigmatisierung durch Ersatzausweise als Terrorverdächtiger. Und die Grünen nannten die Änderung des Personalausweisgesetzes rechtsstaatlich problematisch.
Dietmar Riemer berichtete. Wer sind eigentlich die Wutbürger, die da Montag für Montag in immer größerer Zahl in Dresden auf die Straße gehen unter dem sperrigen Titel »Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes«, kurz Pegida? Rechtsextreme, frustrierte Rentner, Arbeitslose, Globalisierungsverlierer? Die Technische Universität Dresden hat jetzt erstmals die Zusammensetzung der Protestzüge wissenschaftlich untersucht und dabei Überraschendes herausgefunden, weiß Beate Dietze.
Es sind nicht die, die zu kurz gekommen sind. Und es sind auch keine Verlierer. Pegida-Anhänger kommen aus der Mitte der Gesellschaft. Das ist das Ergebnis der ersten Pegida-Studie, die Politikwissenschaftler Hans Vorländer von der TU Dresden heute vorgestellt hat.
Wir können nicht bestätigen, dass Pegida-Demonstranten zu einer Unterschicht gehören, denen es auch ökonomisch schlecht geht, sind gut ausgebildet und sie verdienen eigentlich ganz gut. Und über die Verteilung gesehen kann man sogar sagen, dass sie für Sachsen überdurchschnittlich gut verdienen.
Und nur 2% der Pegida-Anhänger sind arbeitslos. Das Durchschnittsalter liegt bei 48 Jahren und es sind überwiegend Männer. Auf die Frage, warum sie auf die Straße gehen, hat über die Hälfte erklärt, aus Unzufriedenheit mit der Politik.
Ja, Politik muss sich immer erklären, muss sich begründen. Man muss zuhören und man muss den Menschen auch komplizierte Dinge erklären und auch vor allen Dingen solche, die mit Zumutungen verbunden sind.
Und das ist offensichtlich zu wenig passiert. Außerdem kritisieren die Pegida-Anhänger die Medien. 15% demonstrieren, weil sie Vorbehalte gegen Zuwanderer und Asylbewerber haben. Der Islam spielt für nur ein Viertel der Befragten eine Rolle. Und die TU-Wissenschaftler haben noch etwas anderes widerlegt, dass die Demonstranten vor allem aus Dresden kämen. Die Dresdner und das Umland stellen aber lediglich ein reichliches Drittel. Ein weiteres Drittel kommt aus Sachsen, der Rest aus den anderen 9 Bundesländern und Westdeutschland. Warum Pegida vor allem in Dresden und Sachsen Zulauf hat, erklärt Vorländer mit dem Wandel in den vergangenen 2 Jahrzehnten, der viele Menschen verunsichert habe.
Es ist durchaus denkbar, dass diese Menschen, eben weil sie jetzt doch ernst genommen werden, auch wenn sie etwas anderes sagen, viele befassen sich mit ihnen, auf einmal ein anderes Selbstwertgefühl haben und sich ernst genommen fühlen.
Dabei sind die meisten der Demonstranten keiner besonderen Partei verbunden. 17% stehen der Alternative für Deutschland nahe. 4% sind NPD-Anhänger. Bei der Studie haben 400 Demonstranten mitgemacht, befragt wurden aber weit mehr. Viele waren ablehnend. 65% der angesprochenen Frauen und Männer wollten nicht mit den TU-Wissenschaftlern reden, berichtet Umfrageleiter Mike Herold.
Deswegen ist es wichtig, dass man am Anfang so bestimmte Schlüsselworte gleich mit in den Satz einbaut. Das eine Schlüsselwort, so ein Schlüsselwort wäre beispielsweise Wort anonym, dass die Befragung anonym stattfindet. Ein anderes wäre, dass man nicht von der Presse ist, dass man kein Interview führt. Also wir führten da immer Befragungen durch und kein Interview. Das war ganz wichtig.
Und wie es weitergeht, entweder Pegida stabilisiert sich als rechtspopulistische Bewegung oder sie wird zum verlängerten Arm der Alternative für Deutschland auf der Straße, sagen die Wissenschaftler.
Um den Euro zu retten, kauft die Europäische Zentralbank Staatsanleihen von Krisenstaaten. Aber was ist, wenn diese Staaten dann pleite gehen? Dann würde doch der Steuerzahler haften, fürchtet die Bundesregierung. Und deshalb muss der Europäische Gerichtshof entscheiden, ob diese Krisenpolitik mit EU-Recht vereinbar ist. Ein heute bereits veröffentlichtes Gutachten des EuGH sagt ja und in der Regel folgen die Richter diesen Gutachten. Martin Bohne berichtet.
Die Reaktionen auf die Empfehlungen des EuGH-Generalanwalts gehen bei den Europaparlamentariern weit auseinander. Am kritischsten äußert sich AfD-Chef Bernd Lucke. Der kann nicht verstehen, dass das Anleihekaufprogramm der EZB vereinbar mit dem Europarecht sein soll.
Die Erwartung war ja immer die, dass der EuGH und auch der Generalanwalt sehr viel EZB-freundlicher sein würde, als es die Bundesbank ist. Und diese Erwartung hat sich jetzt leider bestätigt. Das heißt, ich fürchte, dass dieser Kurs der monetären Staatsfinanzierung, die in den europäischen Verträgen verboten ist, von der EZB jetzt trotzdem durchgeführt werden kann.
Also, dass die EZB durch den Kauf von Staatsanleihen die Notenpresse anwirft und eigentlich bankrotte Staaten über Wasser hält. Lucke sieht jetzt einen großen Konflikt zwischen Karlsruhe und dem EuGH heraufziehen. Bei Konservativen und Liberalen fällt die Einschätzung weit vorsichtiger aus. Der CDU-Finanzexperte Burkhard Balz deutet an, dass er mit der Aussage des Generalanwalts, dass Gerichte die Unabhängigkeit der Zentralbank nicht massiv beschneiden dürfen, gut leben kann.
Die Unzufriedenen müssen sich im Zweifel selber überprüfen, ob sie die richtigen Gedanken zu diesem Thema gehabt haben.
Zumal der Generalanwalt der EZB auch gewisse Beschränkungen auferlegt.
Einmal, dass die Verhältnismäßigkeit von Anleihekäufen immer gewahrt sein muss. Die Europäische Zentralbank das gut begründen muss, um hier auch mehr Transparenz zu schaffen.
Udo Bullmann von der SPD fühlt sich durch die Empfehlungen aus Luxemburg sehr an seiner Auffassung bestätigt.
Wenn man das Mandat der EZB liest, dann ist Teil des Mandates, die Wirtschaftspolitik der Europäischen Union zu unterstützen und natürlich prioritäres Ziel, den Zusammenhalt der Eurozone zu bewahren. Ich kann nicht sehen, dass die EZB sich außerhalb dieses Auftrages bewegt.
Große Genugtuung auch bei den Grünen. Sven Giegold vertritt sozusagen die diametrale Gegenposition zu AfD-Chef Bernd Lucke.
Es ist eine gute Nachricht, dass es legal ist, den Euro zu retten. Und das bedeutet eben, die notorischen Euro-Gegner und Kläger haben wieder mal Probleme von dem Europäischen Gerichtshof.
Der Generalanwalt sieht das als eine Bedingung für die Rechtmäßigkeit der Anleihekäufe an, dass die EZB nicht direkt an den Rettungsprogrammen für die Krisenstaaten beteiligt ist. Mit anderen Worten, die Zentralbank müsse sich aus der Troika zurückziehen.
Martin Bohne berichtete. Die Bundeswehr hat heute das Kommando über die sogenannte schnelle Eingreiftruppe der NATO übernommen. Die wurde als Reaktion auf die Ukraine-Krise gegründet. Und das war auch Thema beim Besuch von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei Kanzlerin Merkel. Aus Berlin, Christoph Prössel.
Die Krise in der Ukraine stand im Mittelpunkt des Treffens von Bundeskanzlerin Angela Merkel und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Der norwegische Gast lobte das Engagement Deutschlands im Bündnis. Und von Afghanistan abgesehen, nannte Stoltenberg vor allem den Einsatz deutscher Kampfflugzeuge bei der Überwachung des Luftraums im Baltikum und den Aufbau einer schnellen Eingreiftruppe.
And Germany is doing a lot, taking part in the air policing in the Baltic region. And Germany is also a key when it comes to developing this new high readiness spearhead force.
Beide Maßnahmen sind von allen NATO-Staaten längst beschlossen und angesichts des Ukraine-Konfliktes trotzdem hochaktuell. Gerade die östlichen Mitglieder des Verteidigungsbündnisses haben auf diese Maßnahmen gedrungen.
Hier geht es um mehr Maßnahmen zum Schutze unseres Nachbarn Polen, der baltischen Staaten, aber auch Rumäniens und Bulgariens.
Beim Einsatz im Baltikum wechseln sich verschiedene NATO-Staaten ab und entsenden Kampfflugzeuge, um den Luftraum zu überwachen. Die drei baltischen Staaten haben keine bzw. nur sehr wenige Flugzeuge. Russische Jets waren in der Vergangenheit in den Luftraum eingedrungen. Die schnelle Eingreiftruppe wird derzeit aufgebaut. Das deutsch-niederländische Korps in Münster hat heute das Kommando der Landstreitkräfte übernommen. Bis 2016 wird die Einheit ausgebaut und soll deutlich schneller verlegt werden können.
Die Diskussion, die wir geführt haben, war in dem Sinne, dass wir natürlich nach Artikel 5 alle unsere Mitgliedstaaten verteidigen, aber dass wir keine Politik gegen Russland wollen, sondern dass wir durchaus auch eine politische Kooperation mit Russland wollen. Aber dazu gehören natürlich auch die Einhaltung bestimmter Rahmenbedingungen, die sehr wichtig sind.
Wie zum Beispiel die Einhaltung des Völkerrechts. Die Bundesregierung kritisiert, dass Russland die Krim annektiert hat. Merkel machte nach dem Treffen auch deutlich, dass die Außenminister nach wie vor an einer Lösung des Ukraine-Konfliktes arbeiten. Ein Treffen der Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine für morgen war abgesagt worden. Bedeutendster Streitpunkt, welcher Grenzverlauf zwischen ukrainischen und separatistischen Kräften soll den Vereinbarungen für einen Waffenstillstand zugrunde gelegt werden. Angesichts der aktuellen Bedrohungslage forderte Stoltenberg Deutschland auf, mehr in die Verteidigung zu investieren. Deutschland sollte hier vorangehen. Die NATO-Staaten haben vereinbart, 2% ihres Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung auszugeben. Deutschland ist davon weit entfernt. In der Zeit nach 1989 sind die Ausgaben für Soldaten und Rüstungsgüter in vielen europäischen NATO-Staaten zurückgegangen.
Ein Alarm in einer Raumstation ist immer dramatisch. Schließlich kann man bei Problemen nicht einfach ins Freie flüchten. In der ISS war es heute das Kühlsystem. Womöglich trat giftiges Ammoniak aus, jedenfalls im amerikanischen Teil. Wie gut, dass die Astronauten da bei ihren russischen Kollegen Unterschlupf finden konnten. Aus Washington, Rolf Billmann.
Es war keine richtige Pressekonferenz, die NASA gegeben hat zum Stand der Dinge auf der ISS. Man konnte keine Fragen stellen. Es war eher ein Briefing, bei dem die amerikanische Weltraumbehörde die Situation per Videokonferenz dargelegt hat. Das Wichtigste kam gleich zu Anfang.
The Expedition 42 crew members are safe.
Die Crew von Expedition 42 ist in Sicherheit und wohlauf im russischen Teil der Raumstation.
Segment of the International Space Station.
Dorthin mussten sich die insgesamt 6 Kosmonauten und Astronauten an Bord der internationalen Raumstation flüchten, nachdem am frühen Morgen deutscher Zeit im amerikanischen Teil der ISS ein automatischer Alarm ausgelöst wurde, der darauf hindeuten kann, dass giftiges Ammoniak ausgetreten ist.
Following contingency procedures, the crew donned masks.
Dem Sicherheitsprotokoll folgend hat die Crew dann Atemmasken angelegt, hat sich in den russischen Teil der Raumstation begeben und die Schotten hinter sich dicht gemacht. Danach konnten sie die Atemmasken wieder ablegen.
Crew members were allowed to remove their masks.
Mittlerweile sagt die NASA, dass es keinerlei Beweis dafür gebe, dass tatsächlich Ammoniak ausgetreten ist. ist. Der Alarm sei möglicherweise von Überdruck in einem Kühlsystem ausgelöst worden. Doch bis tatsächlich endgültige Klarheit besteht, bleibt die gesamte Crew zur Sicherheit im russischen Teil der Station. Etwa 4 Stunden nach dem Vorfall kam es zu folgendem Dialog zwischen dem Kontrollzentrum und ISS-Kommandeur Barry Wilmore.
Big picture perspective, we're still trying to figure out exactly,
Alles in allem gesagt, wir versuchen immer noch herauszufinden, was passiert ist. Wir sind nicht überzeugt, dass Ammoniak ausgetreten ist. Wir holen gerade die Experten rein. Die ganzen schlauen Köpfe schauen sich die Messdaten dann an, damit wir herausfinden, was los ist. Danke dafür. Wir stehen bereit und ihr sagt uns, wenn wir irgendetwas tun können. Dankeschön. Doch derzeit gibt es nichts zu tun für die Crew, außer zu warten, was für Astronauten und Kosmonauten ungewöhnlich ist. Ihre Tage sind in der Regel ziemlich vollgepackt. Im NASA-Kontrollzentrum in Houston hat sich James Kelly, der Mann, der den Funkkontakt mit der ISS hält, dann auch bemüht, das Positive zu sehen.
Yeah, we wish we had more for you guys to do at this point. We don't. So enjoy your impromptu day off here a little bit.
Wir wünschten, wir hätten mehr für euch zu tun, sagte er. Haben wir aber nicht. Also genießt den freien Tag. Die ISS ist seit dem Jahr 2000 ständig besetzt und gilt als Außenposten der Menschheit im All. Gut ein Dutzend Staaten sind an dem Großprojekt beteiligt, neben Ländern der EU auch Kanada, Japan und natürlich die Raumfahrtgroßmächte Russland und USA. Üblicherweise bleiben die 6 Besatzungsmitglieder ein halbes Jahr an Bord der ISS. Der Deutsche Alexander Gerst war letztes Jahr dort oben und ist im November auf die Erde zurückgekehrt. Er sagt, die Mannschaft sei auf solche Fälle vorbereitet. Das werde im Training geübt. Etwa die Hälfte der Vorbereitungszeit werde für Notfalltraining genutzt. Trotzdem, die ESA, die Europäische Raumfahrtagentur, teilte mit, man nehme den Zwischenfall sehr ernst.
Aus Washington berichtete Rolf Büllmann. König Giorgio war sein Spitzname, weil Staatspräsident Napolitano mit Würde und Ruhe Italien durch unruhige Zeiten gesteuert hat. Er stand für Stabilität inmitten von Chaos. Heute ist er zurückgetreten. Er fühlt sich inzwischen zu alt für das Amt. Aus Rom, Tilman Kleinjung.
Fast 9 Jahre war Giorgio Napolitano im Amt des Staatspräsidenten, länger als alle seine Vorgänger. In der schweren politischen und wirtschaftlichen Krise, die Italien in den letzten Jahren durchmachte, sorgte er für Stabilität. Die europäischen Partner wussten, auf einen können wir uns in Rom verlassen, auf Giorgio Napolitano. Und die Sorge im In- und Ausland ist nun groß, dass der Rücktritt des 89-Jährigen das politische Gefüge in Italien ins Wanken bringt. Wohl auch deshalb war die letzte öffentliche Äußerung des Staatspräsidenten Giorgio Napolitano ein Aufruf zur Einheit und Zuversicht.
L'augurio al paese è quello di essere unito e sereno.
Mein Wunsch an das Land ist, vereint und zuversichtlich in die Zukunft zu sehen. Vor allem, weil wir uns in einer sehr schwierigen Situation befinden. Wir haben in den letzten Tagen gesehen, was bei unseren Freunden in Frankreich geschehen ist. Wir müssen uns der Notwendigkeit einer freien politischen Diskussion, einer parlamentarischen Auseinandersetzung bewusst sein. Und der Notwendigkeit, dass ein Land seine grundlegende Einheit wiederfindet, um entscheidende Fragen in kritischen Momenten anzugehen. Der italienische Staatspräsident hat Kompetenzen, die über die reine Repräsentation hinausgehen. Er kann das Parlament auflösen und Neuwahlen anordnen. Er organisiert die Regierungsbildung, ernennt den Regierungschef und dessen Minister. Der Journalist Giuseppe Caldarola sagt, Napolitano hat seine Gestaltungsmöglichkeiten voll ausgeschöpft. Napolitano war ein Präsident, der regiert hat. Er ist manchmal auch das Risiko eingegangen, mit gestrecktem Bein dazwischen zu grätschen, vor allem wenn die Politik Schwächen gezeigt hat. Auch deshalb ist Napolitano in Italien nicht unumstritten. Er hat 3 Regierungen ernannt, die nicht direkt aus Wahlen hervorgegangen sind, die von Enrico Letta und Matteo Renzi. Und als im November 2011 Silvio Berlusconi der Krise in Italien nicht mehr Herr wurde, zauberte der Staatspräsident mit Mario Monti einen überparteilichen Ministerpräsidenten aus dem Hut, der mit einer Art Notstandskabinett regierte. Für Napolitanos Kritiker war dieser Schachzug an der Grenze des verfassungsrechtlich Möglichen, für ihn selbst der einzig denkbare Weg aus der Krise. Innerhalb von 15 Tagen müssen nun beide Kammern des italienischen Parlaments zusammenkommen, um einen Nachfolger für Giorgio Napolitano zu finden. Die letzte Wahl im Frühjahr 2013 endete im Chaos, sodass Napolitano nach Vollendung seiner ersten Amtszeit nichts anderes übrig blieb, als noch einmal anzutreten. Das ist diesmal ausgeschlossen, sein Rücktritt ist definitiv. Und Ministerpräsident Matteo Renzi hat die Aufgabe, einen Kandidaten zu finden, der über die Grenzen seiner eigenen Partei hinaus Zustimmung findet.
Und das war's für heute im Echo des Tages. Sie können diese Sendung auch als Podcast herunterladen unter ndr.de/info und wdr5.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Holger Senzel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.